So, dann begrüße ich alle Anwesenden zum letzten Vortrag des Tages, und zwar der Kollege Michael Ströder hält einen Vortrag über YubiKey und die Zwei-Faktor-Autorisierung.
Authentifizierung.
Authentifizierung, ja.
Ja, ich bin Düpfeles Scheißer, ja, irgendwie. Genau, hallo, schön, dass ihr noch so zahlreich da seid, irgendwie. Es ist ja schon 17 Uhr und ihr habt bestimmt schon wahnsinnig viele tolle Vorträge gehalten, oder ja, vielleicht auch gehalten, ja, aber auch gehört, ja. Und ich hoffe, ihr seid noch irgendwie wach genug. Es wird nur ein bisschen technisch, ja. Es geht um Zwei-Faktor-Authentisierung direkt integriert mit Open LDAP, ja. So, ja, mein Name ist Michael Ströder und ich mache also verschiedene Sachen auf dem Gebiet. So, erst erkläre ich mal kurz, wieso, weshalb, warum, ja, und gehe dann auf die Architektur tatsächlich ein bisschen detaillierter ein, ja, und auf das Datenmodell, was dahinter steht, das LDAP-Schema und auch, wie man sozusagen die Enrollment-Prozesse sicher gestaltet. Etwas, was bei diesem ganzen Zwei-Faktor-Kram, der jetzt gerade ja auch irgendwie ein bisschen Mode ist, ein bisschen vernachlässigt wird. Und dann versuche ich noch ein bisschen was dazu zu sagen, bei welchen Anwendungen man es überhaupt benutzen kann. Okay, also wozu überhaupt das Ganze? Ja, ihr kennt es alle, ja, Passwörter würden abgegriffen, Passwortdatenbanken würden abgegriffen und so weiter und so fort. Ja. Man liest das auf dem heißen News-Ticker, auf allen möglichen Veröffentlichungen. Ja. Und meistens wird dann gesagt, okay, dann benutzt doch einfach Zwei-Faktor-Authentisierung. Das ist doch alles schön einfach, ja, irgendwie, also viele Anbieter erlauben das ja jetzt auch, irgendwie das zu initialisieren und so weiter und so fort. Also irgendwie ganz schön, ja, einfach dieses Passwort, die Passworteingabe noch mit dem zweiten Faktor abzusichern, ja, der meistens auch sozusagen so eine Art Besitz darstellt, ja. So, und inzwischen gibt es halt auch regulatorische Vorgaben. Also ich habe jetzt nur beispielhaft den Kreditkartenstandard, die neueste Version davon genannt, ja, die einfach sagt, wenn man sich auf einem System anmeldet, ja, wo eben Kreditkartendaten verarbeitet werden, dann muss das mit Zwei-Faktor-Authentisierung stattfinden. Ja? Und das betrifft ja je nach Auslegung ziemlich viele Systeme, also irgendwie jeden Webshop oder sonst irgendwas. So, und Ich gehe über die Grundlagen so ein bisschen schneller drüber, ja. Also wenn jetzt irgendwie Fragen sind, gerne mal irgendwie zwischen reingrätschen und zwischen reinfragen, ja. Also aber ich möchte am Anfang so ein bisschen kurz halten. Also es gibt verschiedene Verfahren, ja, sozusagen. Und was ich heute hier vorstellen will, ist eben der Open Authentication Standard, ja, und der hat verschiedene Substandards, ja. Letzten Endes ist das einfach nur eine SHA-1 oder eine SHA-2 basierte HMAC-Berechnung, ja, und entweder eben sozusagen mit dem Zähler, mit dem Timer oder mit einem Challenge-Response-Verfahren. Wie man hier sehen kann, die Verfahren sind öffentlich spezifiziert, ja, als RFCs, das ist schon mal sehr schön. Und wie man auch sehen kann, die Verfahren sind schon eigentlich vergleichsweise alt. Ja, also HOTP schon seit 2005, also mal schlappe 13 Jahre. Ein Sicherheitsaspekt, den ich später noch mehr so ein bisschen hervorheben möchte, ist, das Ganze basiert auf Shared Secrets, ja, also es basiert auf letzten Endes eine Art von symmetrischen Schlüsseln, ja, und das bedeutet insbesondere, ja, dass diese Schlüssel auch ganz besonders sicher gehandhabt werden müssen, ja, und das geht eben sozusagen vom Enrollment bis hinten sozusagen in die Backend-Speicherung und dann auch in der Nutzung. So, kurz auf das HOTP mal eingegangen, also hier dieses, das Okra, das lasse ich jetzt irgendwie mal weg, das wird ein bisschen komplizierter mit Challenge Response, ja, also das habe ich jetzt zum Beispiel in diesem zugrunde liegenden freien Softwareprojekt eben nicht implementiert, ja, weil das erfordert mehr Client-Unterstützung, sondern ich habe sozusagen implementiert HOTP und TOTP, ja, und das möchte ich kurz näher erläutern. So, HOTP ist einfach ein zählerbasiertes Verfahren. Das heißt, es wird im Prinzip eine SHA-1-Prüfsumme, eine kryptografische Prüfsumme berechnet über das Shared Secret und einen aktuellen Zählerwert. Und dann wird das Ganze noch irgendwie abgeschnitten, dass es halt nur 6 oder 8 praktisch Digits, 8 Ziffern, 6 oder 8 Ziffern sind. Ja? So, und zwingend ist, dass bei diesem Verfahren im Prinzip ein Zähler beim Client und in der Backend-Seite sozusagen synchron hochgezählt werden. Ja, also im Prinzip der Client sendet den aktuellen HOTP-Wert rein, der basiert auf einem Zähler, ja, sozusagen, und das Backend validiert im Prinzip, weil es auch diesen Zähler kennt quasi und auch das Shared Secret kennt, kann also sozusagen den Vergleichswert selbst auch erzeugen, ja, und eben sagen, ja, okay, das ist ein valider HOTP-Wert, ja oder nein. Bei HOTP ist das Problem, wenn jemand sozusagen den HOTP-Wert abgreift, dann ist der so lange gültig, ja, bis er letzten Endes irgendwo das Validierungs-Backend erreicht. Ja, das heißt sozusagen, oder ein neuerer Wert sozusagen das Validierungs-Backend erreicht. Ja, das kann man durchaus auch ein bisschen als Sicherheitsproblem sehen, ja, je nachdem, wie man es macht. Ja, das führt dazu, dass praktisch der HOTP-Validator, das Backend, auf jeden Fall versuchen muss, sozusagen, wenn das Ding irgendwie kryptografisch korrekt ist, den Zähler auch zuverlässig zu erhöhen. Ja? Und je nach Situation ist das gar nicht so trivial. Bei dem Verfahren werden auch, je nachdem, übersprungene Zählerwerte im Prinzip auch akzeptiert, also toleriert. Also man nennt das dann praktisch so ein Drift-Window, ja? So ein Drift-Fenster, ja? Wo man einfach sagt, okay, also der aktuelle Zählerstand ist das, aber ich würde zum Beispiel auch die 20 weiteren Zähler sozusagen akzeptieren und ich setze dann sozusagen praktisch meinen aktuellen Zählerstand tatsächlich auf den, der kryptografisch eben validiert wurde. So, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, ja, dass jemand zum Beispiel ständig auf seinem HOTP-Client ständig solche Werte generiert, ja, und sein Zähler wird die ganze Zeit erhöht, ja, und im Backend, der kriegt davon gar nichts mit, sozusagen, ja, und dann laufen die irgendwie auseinander und man muss eben deswegen auch in solchen Systemen eben auch eine gegebenenfalls eine neue Synchronisation vorsehen, ja, also dass man einfach sagen kann, okay, es gibt einen Use Case, wo der Anwender sich wieder irgendwie stark authentifiziert, ja, und dann sagt, okay, jetzt das, was ich dir jetzt übermittle, das wird der neue Zähler wert. So, demgegenüber ist TOTP eben ein timerbasiertes Verfahren. Letzten Endes ist es genau dieselbe Prüfsummenberechnung, ja, nur dass statt eben einem Integer-Zähler, einem inkrementierten Zähler, einfach im Prinzip die Zeit seit der Unix-Time praktisch, ja, verwendet wird. Ja? Und dieses geteilt durch x bedeutet einfach, das ist praktisch ein Zeitslot. Ja? Also da wird einfach gesagt, so, okay, der Zählerwert ist einfach die Anzahl der Sekunden seit T0, ja, und die wird geteilt eben nochmal durch das Zählerintervall, also praktisch durch das Zeitintervall. Und das wird typischerweise auf 30 oder 60 Sekunden gesetzt in den Implementierungen. Der Vorteil bei dem Verfahren ist, dass theoretisch das Validierungs-Backend keine Schreibzugriffe braucht. Warum das ein Vorteil ist, erkläre ich später nochmal. Ja. Aber es gibt natürlich den Sicherheitsaspekt, dass im Prinzip sozusagen dieser TOTP-Wert das ganze Zeitfenster lang sozusagen benutzbar ist. Ja? Also das heißt, wenn man dieses Zeitfenster auf 30 Sekunden gesetzt hat, ja, und ein Angreifer greift diesen TOTP-Wert ab, dann ist der 30 Sekunden, max 30 Sekunden benutzbar. Erst dann kommt sozusagen der nächste TOTP-Wert. Ja? Also das heißt, wir haben jetzt vorhin, also ich bin immer sehr glücklich, ja, wenn Leute so sehr, sehr detaillierte Vorträge auch über TLS halten und so, ja, also alle diese Systeme, ja, also man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, ja, ah ja, ist doch nur ein One-Time-Passwort, ja, da kann ich auch wieder mit einer Klartextverbindung arbeiten, ja. Nein, Leute, ihr solltet das nicht tun. TLS überall. Ja, also überall, wo solche Daten durchgehen, immer TLS. Wir haben 2018, wir sollten nicht mehr darüber diskutieren, ob wir es machen, sondern nur, wie wir es richtig machen. Genau. Eventuell sozusagen, also je nachdem, wie dieser TOTP-Client ist, ja, ist auch hier im Prinzip wieder eine Zeitsynchronisation notwendig. Ja? Das heißt, zum Beispiel kann die Zeit auf dem Client und die Zeit auf dem Server muss synchronisiert sein. Ja? Jetzt könnte aber sozusagen das irgendwie auseinanderlaufen, ja? Und deswegen ermöglichen manche Implementierungen auch, dass im Prinzip das Validierungs-Backend im Prinzip so einen Time-Drift mitführt. Ja? Das sagt einfach, ja, ich habe jetzt irgendwie dieses Fenster irgendwie so gesehen, ja, und ich merke irgendwie, der Client hat im Prinzip eine Zeitabweichung. Ja? Das ist natürlich ein bisschen hässlich zu implementieren, weil genau dann hat man nämlich wieder die Schreibzugriffe. Also man muss nämlich etwas dann wieder sozusagen an dem Token speichern. So, konzentrieren möchte ich mich ferner heute auf diese YubiKeys. Ich glaube, ihr kennt die schon irgendwie alle. Ja? Also wer hat so ein Ding? Ja, das sind schon mal ziemlich viele. Die sind leider schweineteuer irgendwie, also so irgendwie 45 Euro inklusive Mehrwertsteuer oder so. Für so ein bisschen Hardware finde ich das fast ein bisschen sportlich. Ja? Aber die eigentliche Innovation bei dem Ding war, dass es sich im Prinzip verhält wie eine Tastatur. Ja? Also das heißt, wer hat schon mal so Projekte gemacht mit so Krypto-Tokens, clientseitig und so weiter? Ja, so mit OpenSC und dem ganzen Kram. Und wer war richtig glücklich damit sozusagen auf verschiedenen Plattformen? Ja, aber also gerade wenn man sozusagen proprietäre Tokens hat, ja, und die brauchen irgendwelche spezifischen Treiber, ja, dann hat man eigentlich immer einen ziemlichen Hustle sozusagen, das irgendwie auf seinem eigenen zum Beispiel Lieblings-Linux oder anderen Betriebssystemen, die halt in der Umgebung relevant sind, dann auch die Hardware sozusagen nutzbar zu machen. Ja? Und deswegen ist es irgendwie ganz nett an diesem Gerät, ja, dass sich das einfach, wenn ich es reinstecke, verhält wie eine Tastatur. Und ich will das kurz mal zeigen. Ja, im Prinzip, ich touch hier einfach so drauf, das ist so ein kapazitiver Taster, ja, und der erzeugt mir jetzt praktisch so ein Einmal-Passwort. Wie das Format jetzt hier genau ist, das erläutere ich später noch. So. Okay, jetzt, die Leute, sozusagen, denen ich so Sachen vorstelle, die sagen immer so, oh Michael, warum machst du das mit LDAP-Servern? LDAP-Server sind so furchtbar kompliziert, ja, irgendwie hassen das irgendwie alle, ja, sozusagen. Aber egal, ob man es jetzt mag oder nicht, ja, es hat sich nun mal LDAP stark als Authentifizierungsprotokoll für diverse Webanwendungen und auch Linux-Logins und sonst irgendwas durchgesetzt. Ja. Also es ist in der Praxis halt einfach sehr weit verbreitet. Ja. Also das heißt, jegliche Software, die irgendwie so ein bisschen in den Enterprise-Bereich geht, ja, hat irgendwie so eine LDAP-Schnittstelle, wo, dass man es halt typischerweise ans Active Directory binden kann oder sonst irgendwas. Ja. So, und hier in diesem konkreten Projekt, also diese freie Software ist im Prinzip ein Ergebnis eines Kundenprojekts. Ja. Da war eben auch schon ein LDAP-basiertes User-Management von mir installiert. Ja. Und da hängen halt ich glaube, inzwischen sind es 15.000 Systeme dran oder sowas. Ja, irgendwie. Und ich habe das auch vor 3 Jahren hier mal vorgestellt, also auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Und es kam dann halt in Schritt 2 einfach auf, okay, wir wollen da jetzt nicht nur passwortbasierte Authentifizierung machen, sondern eben auch etwas noch mit 2-Faktor-Authentisierung. Ja? Aber es ist ganz klar, 15.000 Systeme will man nicht umkonfigurieren. Ja? Oder es wäre zumindest ein großes Projektrisiko gewesen. Ja? Und insbesondere auch die LDAP-Infrastruktur war schon vorhanden und hochverfügbar ausgelegt. Also die haben im Prinzip 20 Provider-Repliken und eine Schicht von über 30 im Prinzip Consumer-Repliken. Ja? Und das heißt, das Ganze war schon da. Ja? Und wenn schon so eine LDAP-Infrastruktur da ist und man hat auch im Prinzip die Möglichkeiten, diese dann zu verändern, ja, sozusagen das Backend zu verändern, ja, dann liegt es natürlich auch nahe, ja, da direkt eben die 2-Faktor-Authentisierung eben auch einzubinden. So, und wie passiert das? Ja, im Prinzip, die Anwendungen senden meistens einfach so einen Bind-Request ein, so einen simple, sogenannten LDAP-Simple-Bind-Request. Und dieser LDAP-Simple-Bind-Request, da steht praktisch der Distinguished Name, das ist der hierarchische Datenbankname, zum Beispiel von dem User-Account, und das zugehörige Passwort wird eingesendet. Ja? So, und der LDAP-Server prüft das einfach. Und das Prinzip ist jetzt quasi, dass genau dieser Request in dem OpenLDAP-Server praktisch abgefangen wird, ja, und gesondert behandelt. Für dieses Abfangen sozusagen gibt es wieder, also bei OpenLDAP gibt es so Plugins, die nennen sich dort Overlays, die man sozusagen in eine Backend-Deklaration einklinken kann und die im Prinzip alle Requests und alle Responses im Prinzip filtern können, ausleiten oder sonst irgendwas. Und es gibt ein schon vorhandenes, besonderes Backend, was man als Plugin sozusagen in ein anderes Backend einklinken kann. Das ist das Backsock. Ja? Und dem kann ich zum Beispiel sagen, leite mir doch mal bitte sozusagen alle Bind-Requests aus, ja, über einen Unix-Domain-Socket an einen externen Service im Prinzip. Ja? Und genau das habe ich gemacht. So, für diese Zwecke habe ich auch ein generisches Python-Modul geschrieben, ja, namens slapdsock, ja, was im Prinzip diese Syntax, diese Request-Syntax, die der OpenLDAP-Server dann rausschreibt, passt, das Ding behandelt, ja, sozusagen, und die Response wieder formatiert zurückschreibt. So, in diesem Benutzermanagement gibt es außerdem eine zweistufige Topologie. Also ich habe vorhin schon gesagt, ja, es gibt praktisch eine Schicht von Providern, ja, die sind im Prinzip beschreibbar, und es gibt eine Schicht von Read-Only-Consumern. Und die ganzen Anwendungen, Systeme, die wenden sich erstmal alle an diese Read-Only-Consumer. So, hier ist die Architektur mal dargestellt. Ja. Habe ich hier einen Mauszeiger? Könnt ihr den Mauszeiger irgendwie sehen? Bringt euch das was? Okay, super. Also im Prinzip, hier irgendein angeschlossenes System sendet hier ganz einfach so ein Bind-Request rein. Ja? Und der schlägt dann sozusagen auf dem SlabD, auf dem Protokoll Frontend auf. Ja? Und dann in das Backend. Und dann wird es hier ausgeleitet an so einen externen Listener. Ja? Und dieser externe Listener, der guckt wieder seinerseits in der Datenbank, ist das denn irgendwie so ein Eintrag, den ich mit Zwei-Faktor-Authentisierung behandeln muss? Ja? Und hier in dem Projekt war es so, dass wir zwingend diese YubiKeys verwenden wollten und einfach in so einer, tja, einfach mit dieser Touch-Funktionalität. Und diese YubiKeys, die können im Prinzip nur HOTP mit dieser Touch-Funktionalität. Ja? Also das heißt kein TOTP. Das heißt, ich musste quasi auch sozusagen die Validierung gegen einen Zähler machen und diesen Zähler auch aktualisieren. Das heißt, ihr erinnert euch, zählerbasiertes Verfahren, ich muss den Zähler im Prinzip aktualisieren, ja, und das kann ich im Prinzip nur in diesen Providern machen. So, also deswegen, wenn das relevant ist für die Zwei-Faktor-Authentisierung, dann schickt dieser Bind-Proxy den Bind-Request quasi weiter und dann passiert hier genau dasselbe Spiel wieder, der Bind-Request wird ausgeleitet sozusagen und jetzt kommt hier der OTP-Validator und sagt, okay, und dann gucke ich hier mal in die Datenbank rein, was ist eigentlich das zugeordnete Token und liest sich dann sozusagen auch wirklich den Key aus, sozusagen dieses Shared Secret. Ich komme nachher noch dazu, zu den Sicherheitsmechanismen, die dort wirken, ja, und macht dann eben sozusagen diese Prüfung und macht hier aber eben auch das Zähler-Update. Ja. Jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Okay, also, was behandle ich? Ich habe es schon ein bisschen erklärt. Ja. Also ich behandle einmal LDAP Bind Requests, weil die meisten Applikationen das einfach so out of the box können. Das heißt, ein Bind Request bekommt als Parameter eben einen Bind DN und es wird eben das Passwort praktisch verbunden, also in einem String wird praktisch Passwort plus OTP eben übermittelt. Das funktioniert auch mit einem Passwortfeld, ja, das heißt, der Benutzer gibt sein Passwort ein, drückt nochmal auf den YubiKey und drückt dann Return und ab dafür. Die serverseitige Unterscheidung, also wo der dann im Prinzip das Passwort beliebiger Länge quasi abtrennt, ja, das wird quasi einfach dadurch realisiert, dass ich weiß, was ich sozusagen in diesem Token, wie ich das initialisiert habe, dass ich einfach weiß, okay, dieses Token generiert 8 Digits HOTP-Wert, und noch einen bestimmten Präfix und dann kenne ich die Länge und kann das beliebige User-Passwort praktisch abtrennen und separat validieren. Also wie gesagt, wenn es Fragen gibt, immer reingrätschen. So, jetzt habe ich außerdem noch implementiert die Unterstützung für LDAP-Compare-Requests. Und LDAP-Compare-Requests sind eigentlich meistens ziemlich nutzlos. Ja, also für die meisten Fälle macht man eigentlich lieber etwas mit einer Suche, mit komplexen Filtern und so, ja, weil LDAP Compare Requests sind ist quasi einfach nur, guck mal in dem einen Eintrag nach, ob sozusagen der Attributwert gleich einem bestimmten Wert ist, ja, so, also das kann man hier oben sehen, ja, zum Beispiel hier eben ein User DN und dann habe ich hier eben in dem Schema sozusagen eine ein Pseudo-Attribut, ja, was nicht wirklich gespeichert wird, sozusagen, sondern was einfach nur behandelt wird in dem Compare-Request, ein Pseudo-Attribut definiert, OAuth OTP-Value. Und hier sage ich, okay, und dann vergleiche ich einfach sozusagen, ob das OTP, was das Token generiert hat, ja, ob das mit diesem Pseudo-Attribut übereinstimmt. Im Moment habe ich da noch keine Anwendungsfälle, keine Use Cases implementiert, aber es gäbe zum Beispiel so Use Cases nochmal, zum Beispiel Passwort-Rücksetzungsprozesse und so weiter oder auch Synchronisationsprozesse der Tokens und so nochmal ein bisschen eleganter zu behandeln. Genau, auch ein Vorteil ist, dass im Prinzip in dem Moment, also ich will nicht so sehr auf dieses LDAP-User-Management eingehen, aber dieses LDAP-User-Management ist auch, da geht nichts unautorisiert im Prinzip, ja. Und ein Bind-Request ist per Definition eigentlich immer sozusagen ein anonymer Request. Ja? Also da kenne ich keine Identität. Ja? Also die Identität entsteht erst, wenn der Bind-Request korrekt validiert wurde. Erst dann ist jemand tatsächlich auf dieser Verbindung impersoniert. Ja? Aber bei einem Compare-Request ist es so, dass praktisch ein Client sich sozusagen, zum Beispiel ein Service, sich mit seiner Identität impersoniert und dann so einen Compare-Request abfeuern kann. Das heißt, an der Stelle kann ich zum Beispiel auch noch die Beziehung zwischen einem Service und einem Benutzer mit seinem Token sozusagen auch noch irgendwie zu einer Autorisierung verwenden. So, was sind so ein bisschen die Herausforderungen bei der ganzen Sache? Bei diesem speziellen Kundenprojekt, da geht es um Systeme, da geht es im Prinzip um die administrativen Zugriffe, ja, auf Systeme. Und das Wesen von administrativen Zugriffen ist, dass die eigentlich immer genau dann gemacht werden, wenn Teile der Infrastruktur auch kaputt sind. Ja? Also ganz schlimm natürlich, wenn Netzwerkausfälle da sind, ja, sozusagen, und die Netzwerkadmins dann irgendwo hingreifen müssen, sozusagen, aber eigentlich greifen sie im Prinzip über irgendwelche Notfallleitungen oder sonst irgendwas zu. Ja? Also das heißt, man muss es sozusagen so hochverfügbar ausbauen, und da waren eben auch die sind halt auch georedundant aufgestellt, und zwischen manchen Rechenzentren liegt auch noch der Atlantik, ja, sozusagen. Das heißt, da kann halt schon mal was passieren, ja, und dann müssen sozusagen in den ganzen Rechenzentren sozusagen hinreichend viele Repliken mit solchen Zählermöglichkeiten eben vorhanden sein. Ja, das heißt, man hat Replikation, aber man hat eine Multi-Master-Replikation. Ja, und bei Multi-Master-Replikation können immer eben auch Replikationskonflikte auftreten. Das heißt, irgendwo einen Zähler in einer verteilten Datenbank einfach zuverlässig erhöhen, ja, ist manchmal so ein bisschen tricky. Ja. So, und es sind daher ein paar Maßnahmen implementiert, die verhindern sollen, zum Beispiel, dass Requests weitergeleitet werden an verschiedene Provider. Ja, das heißt, hier wird zum Beispiel, also nochmal zurück zu diesem Architekturschaubild, in diesem Bind-Proxy, der kennt im Prinzip ganz viele solcher Provider-Repliken, an die er weiterleiten würde. Ja? So, jetzt könnte man einfach sagen, ich mache Failover mit Round-Robin, ja, sozusagen, ich dispatch das alles so rum, aber wenn solche Requests hier dauernd reinkommen, könnte ich auch gerade sagen, ich provoziere mir dadurch auch gerade irgendwelche Replikationskonflikte. Ja? So, und deswegen macht dieser Bind-Proxy eben Folgendes. Er berechnet einen Hash über den Namen des Tokens, ja? Modulo Anzahl der Provider, und rotiert sozusagen die Providerliste dementsprechend. Und dann fängt er an, sozusagen die Provider-Repliken durchzuprobieren, ja, bis der erste sozusagen sagt, ja, okay, ich nehme den Request an und bearbeite den. Trotzdem, so Sachen sind nicht perfekt sozusagen. Ja? Ich meine, die meisten Implementierungen, die so Sachen machen, die sagen einfach, jo, die Datenbank ist irgendwie immer da. Ja? Ich habe irgendwie meine HA-IP-Adresse, und was dahinter passiert, interessiert mich nicht. Ja? Aber dieses System ist halt ein bisschen für einen anderen Anwendungsfall. Ja? So, das heißt, es kann natürlich passieren, ja, dass wenn eben sozusagen zwischen Rechenzentren, also eben die Atlantikleitung gekappt wird, ja, und die Leute gehen über irgendeine Notfall-ISDN oder sonst was Strecke darüber, ja, dass quasi sozusagen durch das Split Brain im Prinzip die Zählerstände sich unterschiedlich, ja, sozusagen fortbewegen. Ja, trotzdem können sozusagen mit einem Drift-Window Admins, die darum wissen, sozusagen schon dafür sorgen, dass sie sich zum Beispiel mal hier auf der einen Seite des Atlantiks und mal auf der anderen Seite des Atlantiks anmelden, um innerhalb des Drift-Windows zu bleiben. Ja? Und wie gesagt, das sind keine normalen Endbenutzer, sondern das sind so Leute, die ein bisschen wissen, was sie tun. TOTP ist immun gegen diesen Split Brain, solange man eben sich auf die Zeitsynchronisation verlassen kann, ja? Und deswegen keinen Drift mit aktualisieren muss. Man kann natürlich auch auf die, ich gehe da später noch ein bisschen drauf ein, also man kann so ein bisschen auch sich überlegen, ob man irgendwie Sachen cached oder so, ja? Aber das ist nur so ein bisschen bedingt nützlich. Okay, LDAP ist eine Datenbank, braucht ein Schema, ja, und dieses Schema eben, das OAuth LDAP-Schema, ja, das Ziel war eben, eine möglichst flexible Integration zu erlauben, ja, und auch so ein stückweises Anschalten, also nicht von wegen, ich lege einen großen Schalter um, ab dann müssen alle Benutzer das machen, ja, sondern auch zu sagen, okay, der Benutzer muss das machen und der Benutzer kann zum Beispiel das Token benutzen oder und so weiter. Ja. Also das heißt, ich habe hier im Prinzip Objektklassen drin für die Benutzer, also die OTP-Daten an Benutzer. Ich habe Einträge, separate Einträge für die Tokens, ja, und ich habe eben noch so Richtlinien-Parameter-Einträge, so die eine Policy definieren. So, und der Besitzereintrag sozusagen außerdem auch noch eine Referenz auf den physischen Besitzer. Das Ganze ist hier so ein bisschen dargestellt, das heißt, ich habe hier praktisch einen Token, ja, typischerweise wäre eben das, was ich hier in die Hand nehmen kann, physisch, ja, und ich händige das dann auch jemandem aus. Und in dem Moment, sozusagen, wenn ich es aushändige, ja, setze ich praktisch hier den Link auf den Owner, ja, sozusagen auf eine Person. Ja. So, und Achtung, in diesem System ist eben eine Person nicht auch ein Account. Ja. Könnte sie sein, aber in dem System ist das nicht so. Das heißt, es gibt hier auch nochmal separate Accounts, die auf denselben Owner zeigen praktisch. Ja. So, und in dem Moment, wenn ich hier im Prinzip diesen Link setze, und das Token initialisiere, dann muss der Benutzer sich sozusagen mit dem Token anmelden. Ja? Und das erlaubt eine sehr flexible Migration dahin, eben stückchenweise sozusagen Benutzer irgendwie dazu zu verpflichten, eben dieses Schema erlaubt eben Prozesse, ja, sozusagen einfach den Prozess des Aushändigens wirklich, ja, des Registrierens. Und dann aber sozusagen auch wieder, dass ein anderer zuständiger Admin sagt, so, ja, dieser Account, der jetzt in meiner Zuständigkeit ist, ab jetzt muss der da auch zwei Faktor machen. So, und hier unten seht ihr einfach die Verknüpfung eben auf sozusagen Policy-Einträge. Also ähnlich wie eben eine Passwort-Policy auf den Account wirkt, wirkt eben auch eine Token-Policy auf das Token. Okay. So. Dann ist es so, wenn man diese Dinger kriegt, ja, sozusagen, also wenn man das kauft, ja, ich habe jetzt eben gerade frische bekommen, dann sind die vorbeschlüsselt. Also die YubiKeys sind vorbeschlüsselt oder zum Beispiel auch die Geräte anderer Hersteller sind vorbeschlüsselt. Ja. Und was wir in dem Projekt dann die Hersteller immer gefragt haben, ja, und wie bringen wir da jetzt unsere eigenen Schlüssel drauf? Ja, nee, das geht jetzt nicht und so. Sie kriegen die Seeds im Prinzip, am besten noch in einer Excel-Datei oder so. Ja. Sie kriegen die Seeds jetzt sozusagen irgendwie übermittelt und das ist alles bei uns in unserem hochsicheren Rechenzentrum und das ist nach IT-Sec sonst was, bla bla bla, zertifiziert. Wer schon mal so Sicherheitszertifizierungen mitgemacht hat, weiß, dass die nicht das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ich finde das nicht besonders ernst zu nehmen. Ja. Also das heißt, in diesem konkreten Projekt wurde schon mal alles sozusagen an möglichen Tokens sowieso schon mal rausgekickt, ja, wo die Hersteller gesagt haben, man kann die selber beschlüsseln. Ja? So. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie beschlüsselt man denn wirklich sicher? Ja? Und dann gibt es zum Beispiel auch in diesem OAuth eben so einen lustigen Substandard, irgendwelche Shared Secrets in irgendwelchen XML-Dateien rumzusenden. Ja? Das haben wir uns irgendwie angeguckt und so. Und haben dann gedacht, nee, wir wollen Shared Secrets eigentlich gar nicht rumsenden, ja, sondern wir wollen eigentlich die Dinger irgendwo reinstecken in eine möglichst sichere Maschine, ja, und dann einfach die Shared Secrets da drauf ballern und danach will ich die gar nicht mehr im Klartext irgendwo in der Gegend rumschieben. Ja. So, das heißt, wir haben uns wirklich das Ziel gesetzt, ja, dass das Benutzerpasswort und das Shared Secret des OAuth-Tokens nie gleichzeitig auf einem System im Klartext vorhanden sind, mit Ausnahme des OTP-Validators. Der braucht's. So, das heißt, wir machen eine Schlüsselerzeugung, wir ballern das da drauf und verschlüsseln sofort mit einem Public Key, ja, dessen zugehörigen Private Key nur der OTP-Validator kennt, ja, verschlüsseln wir sofort dieses Shared Secret und senden das dann sozusagen raus. Genau. Außerdem hatten wir beschlossen, dass wir den normalen PCs da nicht vertrauen. So, und ich gehe jetzt... okay. Genau, wir haben manchen Dingen eben nicht vertraut, ja, und deswegen eben auch sozusagen diese Anti-Patterns, die ich hier nochmal gelistet habe, eben vorbeschlüsselte OTP-Tokens, ja, in irgendwelchen Cloud-Diensten, ja. Oder zum Beispiel für mich ist auch ein Anti-Pattern, dass zum Beispiel ein Benutzer einfach mit seinem normalen Passwort, ja, sich quasi ein OTP-Token initialisiert. Und ich habe auch Systeme gesehen, wo der sich dann zum Beispiel mehrere OTP-Tokens initialisieren kann, die alle parallel nutzbar sind. Ja? Das finde ich für Angreifer ganz besonders komfortabel, ja? Weil sozusagen der Benutzer dann noch nicht mal merkt, ja, dass ein Angreifer sich ein neues Shared Secret sozusagen erzeugt hat, ja? Und das alte dann nicht mehr funktioniert für den Benutzer, sondern die funktionieren einfach parallel. Super. Ja? Oder auch ein Anti-Pattern, ja, dass man das Shared Secret einfach im Klartext als QR-Code anzeigt auf einer Webseite. Ja. Und typischerweise machen es die Leute halt, also natürlich für den Benutzer sieht das so schön verschlüsselt aus. Ja. Er kann es ja nicht lesen, ja, sozusagen. Er kann vielleicht noch den kleinen Base32-Code da unten drunter lesen, ja, sozusagen in dieser OTP-URL, aber für ihn sieht es ja erstmal irgendwie, naja, geheim aus, ja, sozusagen. Aber ist das Klartext-Shared Secret? Ja. Für mich Unding. So, wie sieht der Prozess aus? Im Prinzip gibt es da eben so einen User, eine Person, ja, die eben sozusagen zu einem OTP-Admin geht und sagt, ich will so ein Ding haben. Dann geht der sozusagen auf eine Web-Oberfläche und, oder er registriert im Prinzip dieses Token, er registriert die Hardware und vermerkt in dem Moment auch, ja, dass er die Hardware an eine bestimmte Person ausgehändigt hat. Oder derselbe Prozess wird auch durchlaufen, wenn sozusagen das Ding neu beschlüsselt wird. Das heißt, er geht hier auf eine Web-Anwendung, authentifiziert sich selbst. Und in dieser Web-Anwendung wird im Prinzip ein Enrollment-Passwort generiert. Und dieses Enrollment-Passwort ist eigentlich nichts anderes als nur ein kurzzeitig gültiges LDAP-Passwort des Token-Eintrags. Nichts weiter. Ja? So, und dieser OpenLDAP-Server im Prinzip, der hat quasi ACLs, die in dem Moment erlauben, wenn das Token in einem zurückgesetzten Zustand ist, erlaubt der praktisch dem Token selbst, sich zu impersonieren mit diesem Enrollment-Passwort. So, und der erste Teil des Enrollment-Passworts wird via E-Mail eben dem User übermittelt, sodass eben der OTP-Admin nicht alleine etwas tun kann. Und der zweite Teil wird sozusagen mit dem OTP-Token auch an den User ausgehändigt. Ja? Und ferner wird hier auch noch ausgehändigt eben einfach eine Hardware, eine vertrauenswürdige Hardware, auf der er das macht. Ja? Und auf dieser Hardware, das ist ein ganz simples Python-Skript, ja, sozusagen, was dieses Ding beschreibt. Ja? Und der Benutzer gibt da einfach nur diese beiden Passwortteile ein und dann wird sozusagen das Ding bespielt. Und hier, also der Enrollment-Client greift tatsächlich auch direkt über LDAP hier zu. Ja, sozusagen, es ist kein Web-API dazwischen oder sowas, ja, sondern der wird sozusagen, der impersoniert sich als Token im Prinzip, ja, und kann das kurzzeitig tun mit diesem kurzzeitig gültigen Enrollment-Passwort, ja, und dann ist das eben beschlüsselt. Und in dem Moment, auch wenn es beschlüsselt ist, funktioniert auch das Enrollment-Passwort sofort nicht mehr, ja?
Kann man einstellen, dass das Enrollment-Passwort, was per Mail gesendet wird, verschlüsselt ist?
Frage wiederholen. Die Frage war gerade, ob dieses Enrollment-Passwort, ob man das verschlüsseln kann. Theoretisch ja, nur die Leute hatten keine persönliche E-Mail-Verschlüsselung. Ja, also ja, würde ich gerne tun, ja, sozusagen. Und dieses Directory, was dahinter liegt, das erlaubt auch sozusagen an diesen Personeneinträgen, zum Beispiel PGP-Schlüssel und User-Zertifikate, also S/MIME-Zertifikate zu hinterlegen. Ja. Nur bei diesen Kunden gab es sozusagen die Daten nicht. Ja. Und wenn die nicht Daten da sind, kann man sie nicht benutzen, leider. Ja. Aber wie gesagt, also deswegen ist das Ganze auch geteilt. Ja, sozusagen. Also auch in dem System sind auch die Passwortrücksetzungsprozesse so strukturiert. Ja? Also dass ein Teil eben per E-Mail geht und ein Teil eben von einem Admin mündlich genannt wird, ja, sozusagen. Und die Annahme dabei ist natürlich sozusagen auch, dass diese beiden sich tatsächlich physisch auch treffen. Ja? Also dass es da sozusagen auch eine sehr enge organisatorische Beziehung gibt. Ja? Das ist die Annahme dabei. Ja? Okay. Ich könnte mal, wie viel Zeit haben wir denn? Oh ja, okay, super. Ich sag kurz, mit welchen Anwendungen man das überhaupt benutzen kann, mit welchen nicht. Ja? Es gehen ganz problemlos Webanwendungen, die eine ordentliche Sitzungsverwaltung haben. Oder Webanwendungen, die im Prinzip sich sozusagen auf einer Backend-Verbindung persistent halten. Ja, und sich da, zum Beispiel, wo der Benutzer sich irgendwie selber impersoniert. Ja? Es gehen auch vereinzelte SSH-Zugriffe. Also das heißt, wenn man sagt, ja, man kommt auf irgendwie so ein Host, ja, und loggt sich da halt mal ein, so interaktiv, ja, und macht da irgendwie in einer langlaufenden Sitzung irgendwas, ja, dann funktioniert das auch noch ganz gut. Ja? Es funktioniert auch, wenn man zum Beispiel bei VPN-Verbindungen noch irgendwie so eine zusätzliche Passwortabfrage macht. Ja? Aber es gibt natürlich auch viele Anwendungsfälle, wo das nicht gut funktioniert. Ja? Also zum Beispiel ganz der Klassiker natürlich, jemand sagt, oh, ich habe hier einfach HTTP Basic Authentication, ich habe da mal ein Passwort für diesen URL-Bereich eingerichtet, ja, und wo einfach der Webserver davon ausgeht, dass der Client praktisch bei jedem HTTP-Request immer wieder schön das Passwort mitsendet und er das immer wieder neu validieren kann, ja, sozusagen, dieses ganz, ja, eben das Simple Basic Authentication, ja, wo der Webserver keine Session oder sowas hält. Ja, da funktioniert das natürlich nicht, ja, weil man muss ja sozusagen immer jedes Mal wieder einen neuen OTP-Wert mitsenden und den validieren lassen. Wo es auch nicht so richtig gut geht, ist zum Beispiel so Webmail wie Roundcube. Ja, also hätte ich natürlich irgendwie gerne gemacht, ja, sozusagen.
Ja. Roundcube mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, allerdings die Web-Anmeldung, die IMAP-Anmeldung hinten, die geht natürlich nicht so.
Ja, ja, genau, aber okay, ja, ich wollte das gerade präzisieren. Ja, also der Einwand war, dass vorne sozusagen die Anmeldung an der Web-Anwendung, ja, dass man da natürlich noch was mit Zwei-Faktor-Authentisierung vorschalten kann, ja, sozusagen. Ja, aber wenn man hinten sozusagen die Backend-Anbindung, ja, diese IMAP-Verbindung quasi, ja, wenn man sich da eben persönlich impersonieren will mit der Zwei-Faktor-Authentisierung, dann geht das nicht, weil Roundcube macht typischerweise bei jedem neuen IMAP-Zugriff einen neuen IMAP-Login. Ja? Oder eben alle Sorten von naiven Datenbank-Clients, die auch sagen, ja, ich mache die Datenbankverbindung immer wieder auf mit dem Passwort, was der Benutzer mal vor Stunden eingegeben hat, ja? Wo die Anwendung quasi das Passwort-Caching macht. Ja? Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Was auch schlecht funktioniert, sind automatisierte SSH-Zugriffe. Ja? Und wie gesagt, in dem Umfeld reden wir von 15.000 angeschlossenen Systemen. Das heißt, die Leute machen mal eben schnell irgendwie so SSH-Zugriffe über ein Cluster von 100 Maschinen oder sowas. Ja? Und da wollen sie natürlich nicht 100 Mal YubiKey drücken. Ja? Geht nicht. Ja? Also da haben die auch gesagt, Michael, bist du des Wahnsinns? Ja? So. Also sämtliche Tools wie Ansible und Fabric und so weiter und so fort, da muss man sich andere Sachen einfallen lassen. Ja? Und was halt leider auch nicht geht, ist zum Beispiel so Wi-Fi mit ERP, TTLS und PUB. Ja? Also wo man sagt, okay, man hat eine TLS-Verbindung, ja, da ist der Server authentifiziert und da innen drin macht man die klassische Passwortprüfung. Ja? Das funktioniert halt auch nicht gut, ja? Weil diese WLAN-Clients halt im Prinzip nicht immer wieder ein Passwort abfragen. Also selbst wenn sie die ganze Verschlüsselung sozusagen für eine Weile cachen würden, für eine Stunde, also je nachdem, wie man an dem Access Point das Rekeying eingestellt hat, ja, aber irgendwann läuft das halt ab sozusagen und die Dinger sagen dann einfach nur, okay, ich kann hier nicht in das WLAN rein, ja, die fordern oft den Benutzer nicht mehr auf, okay, jetzt musst du dich auch mal wieder anmelden oder so, ja.
Wenn dein Telefon kein Telefon mehr checken, also die meisten Leute sind heute mit irgendwelchen Tablets oder Telefon unterwegs, also ist es eigentlich egal, ob ich dann...
Naja, die Dinger gibt es auch mit so NFC, ja, also... Wie gesagt, ja, also es gibt eben sozusagen manche Dinge, die sind nicht bequem, ja, so. Ja. Genau. So, man kann so ein bisschen um diese Sachen herumkommen, wenn man so ein bisschen was mit Caching macht, ja. Also zum Beispiel in dem angesprochenen Webmail-Bereich mit Roundcube zum Beispiel, ja, kann man sagen, okay, dann lasse ich den DOFCOD, den IMAP-Server zum Beispiel, diese Passwort-OTP-Kombination eine Weile cachen, ja, dann kann das Roundcube eine Weile damit kommen, ja, aber vielleicht ist man gerade in dem Moment, wenn man die E-Mail absenden kann, ist gerade das Caching dann abgelaufen, ja. Oder man kann natürlich auch so ein bisschen sagen, man arbeitet so mit SSH und Control Master und ja, also wo man Control Master Connections macht. Das heißt, man macht einmal, versucht man irgendwie sowas aufzumachen, ja, und verwendet das dann immer wieder, ja. Das funktioniert aber gegen eine Maschine. Wenn man dann zum Beispiel Ansible Blaze gegen 100 Maschinen gleichzeitig machen will, wird es irgendwie hässlich, ja. Das ist auch keine Lösung, ja. Vielleicht stelle ich ja nächstes Jahr ein aktuelles Kundenprojekt vor, da lösen wir das Problem im Prinzip mit SSH-Kurzzeitzertifikaten, also mit Open-SSH-Zertifikaten, die nur ein paar Stunden gültig sind. So, und dann natürlich auch, kann man natürlich auch sowas machen wie eben OAuth-Tokens und sämtliche Formen von SSO-Tokens. Ja? Oder manche Leute favorisieren auch Kerberos, ich bin da nicht so ein Fan von. Ja? Ich habe so ein bisschen experimentiert, eben auch Caching in diese OTP-Validatoren einzubauen, ja. Aber das ist sowieso irgendwie fragwürdig, also sicherheitsmäßig fragwürdig, ja. Und es hat auch nicht wirklich was gebracht, ja. Und eine der großen Fragen immer bei allem, wenn man irgendwie mit Tickets und Caching und sonst irgendwas arbeitet, ja, und Session, ja, da stellt sich halt immer die Frage, wie lange sind die Dinge eigentlich gültig, ja, sozusagen. Also diese Time to Live, ja, wie lange sind diese Zwischentokens dann irgendwie gültig, ja. Und viele tendieren dazu, das dann auch immer schön bequem zu machen. Ja? Also ich finde das immer putzig, wenn die Leute sich dann mit Zwei-Faktor-Authentisierung, ganz wichtig, so sich einen OAuth-Token holen, ja? Das dann in irgendeinen Client mühsam einkonfigurieren müssen. Ja? Und dann ist das irgendwie unbegrenzt gültig. Ja? Also da ist nicht so viel gewonnen. Ja? Okay, so, it's Demo-Time. Also ich hoffe, dass ich genügend Gummibärchen dem Demo-Gott geopfert habe, ja, irgendwie. So, kann man das so einigermaßen lesen? Ja? Okay. So, jetzt mal ganz kurz gucken, ob das noch alles hier irgendwie so ist, wie ich es vorhin geübt habe. Okay. Also das ist jetzt irgendwie hier dieses... Dieses User-Management, ja, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier im Prinzip eine Zone, sozusagen einen Container, ja, wo diese ganzen YubiKey-Tokens drin sind. Und meine VMs sind saulahm, das kann also mal so 2-3 Sekunden gehen. Ja. Man sieht hier so ein Ding, was ich schon mal initialisiert habe. Ja. Das Ding hat ja irgendwie so Seriennummern und so weiter und so fort. Und hier ist im Prinzip die Verdrahtung. Die Verdrahtung auf die Person drin, also dieser Owner-Link. Ja? Genau, und hier unten sieht man auch, das Ding ist im Prinzip schon bereits initialisiert, ja, und der Counter steht irgendwie auf 1. Wieso steht der nur auf 1? Okay, gut. Aber jetzt habe ich hier so neue Dinger, ja, mit einem schönen Logo von einem Bekannten drauf und so, ja, und das ist gar nicht das Token, was hier drin ist. Das heißt, ich muss das Token erstmal anlegen, ja. So, und Und dazu gibt es eben, also das Softwareprojekt hat eben praktisch auch so ein kleines Kommandozeilentool einfach, ja, wenn man das installiert hat. Und das hat so ein Subkommando, ja, lege einen YubiKey an. Ja. Und auch das greift einfach über LDAP sozusagen auf etwas zu. Und hier ist im Prinzip einfach der Hostname von dem LDAP-Server. Und hier hinten drin ist der Basis-DN, quasi einfach der Naming-Kontext von der Datenbank. Und das sind sozusagen meine Anmeldedaten. Ich mache hier im Prinzip, greife ich als Admin drauf zu. Eigentlich natürlich auch mit Zwei-Faktor-Authentisieren, aber egal. Und das hier ist so ein Unique-Identifier, irgendeiner der Unique-Identifier des Personenobjekts. Ja? Und hier im Prinzip noch so ein Template, ja, um eben neue Einträge anzulegen. Ich zeige das Template auch mal ganz kurz, damit ihr es seht. Ja, das ist... Ach so, okay, ihr seht das da. Ich sehe es nicht komplett hier. Okay. Okay, ihr seht hier einfach, ja, die. Ich will da gar nicht so nah drauf eingehen, so viel Zeit haben wir nicht. Ja, sozusagen hier einfach die Objektklassen, die den Eintrag typisieren, ja, und dann eben so die typischen Seriennummern, Sachen und so weiter und so fort. Und hier unten, ganz wichtig eben, das Verdrahten, welche Policy soll auf dieses Token wirken. Ja. So, dann machen wir das mal. Yep. So, ich muss mich jetzt eben als der Admin anmelden. Ja. Da würde ich jetzt typischerweise ein anderes Token verwenden. Aber da war ich jetzt faul. So, nee, das ist auch blöd. Das muss auch das richtige Passwort eingeben. So, und jetzt sagt er mir, okay, jetzt nimm mal deinen Admin-YubiKey raus, ja, sozusagen. Ja, weil um den geht es jetzt gerade nicht und drückt dann Enter. Ah, genau. Und jetzt muss ich ihn natürlich auch einstecken, sonst funktioniert es natürlich nicht. Ich sehe den unteren Teil hier des Bildschirms nicht. So, und jetzt hat er gesehen, aha, okay, der hat jetzt irgendwie hier den YubiKey mit der Seriennummer bla 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 eingesteckt. Ja, sozusagen wird auch noch die Firmware ausgelesen. Ja, freundlicherweise ist das eine ganz frische Firmware. Und genau. So. Jetzt ist sozusagen hier in der Datenbank ist einfach dieses neue Objekt entstanden. Das habe ich gerade angelegt, ja, sozusagen. Also dieses Token-Objekt habe ich ja gerade angelegt. Ja. Und jetzt muss ich dieses Token-Objekt auch initialisieren. Also jetzt geht es eben genau in den Prozess. Also das war jetzt der Prozessschritt. Ich habe sozusagen das Token ausgehändigt und einer Person zugeordnet. Ja. Ich habe das Token angelegt, der Person zugeordnet. Ja. Und jetzt geht es eben in den Prozessschritt, das Enrollment wirklich sozusagen anzutriggern. Ja. So, und... hier, das ist einfach eine kleine separate Webanwendung, ja, und da muss ich mich sozusagen auch authentifizieren, wieder als der Admin. Ja. So, und hier kriege ich gesagt, also dieses System rückt überhaupt keinerlei Daten raus, wenn man sich nicht authentifiziert. Ja? Also erst nach der Admin-Anmeldung kriegt der Admin eigentlich erklärt, ja, für welches Token er im Prinzip gerade sozusagen, also welches Token er gerade eigentlich zurücksetzen will, ja, und das Enrollment anstoßen. Ja? Und wenn das Token schon einem Benutzer, einem oder mehreren Benutzern zugeordnet ist, wird auch hier sozusagen gelistet, welche Benutzer-Accounts jetzt von diesem Reset betroffen sind. Also der Admin muss sozusagen schon sich, also schon wissen, was er da tut, sozusagen. Weil im nächsten Moment, also speziell wenn jemand jetzt zum Beispiel ein bestehendes Token neu beschlüsselt, im nächsten Moment, wenn das Reset hier gemacht wird, kann der Benutzer dieses Token auch nirgends mehr benutzen und sich nirgends mehr anmelden. Ja? Deswegen gibt es da eben auch eine Anzeige der verknüpften Accounts. So, und jetzt kriegt man eben hier angezeigt den zweiten Enrollment-Passwort-Teil. Ja? Und ich hoffe, dass der Demo-Gott mit dem Mail-Server gnädig ist. Hier bekommt der Benutzer im Prinzip seinen ersten Passwort-Teil. Ja, dieses Ding. So. Keine Ahnung, warum das Ding jetzt so hohl dreht. Okay. So. Okay. Und jetzt sozusagen gibt's. So. Jetzt würde der normalerweise diesen Enrollment-Laptop oder irgendeine Enrollment-Workstation ausgehändigt bekommen, ja, und auf diesem Ding, das bootet einfach hoch und so, ja, und das macht nichts weiter, als einfach genau so ein Python-Skript aufzurufen, ja, nichts weiter, ja. So, in diesem Python-Skript sage ich einfach wieder, mache eine LDAP-S-Verbindung zu diesem Host auf, ja, sozusagen, und hier gebe ich dem Ganzen jetzt noch mit, praktisch den alten Token-Access-Code und den neuen Token-Access-Code. Ich bin jetzt ziemlich faul, ich will mir die Dinger nicht pricken, ja, sozusagen. Wenn man den neuen Access-Code nicht angibt, ja, dann erzeugt er praktisch einen zufälligen. Der wird auch nochmal reversibel verschlüsselt an dem Token-Eintrag gespeichert, ja, sonst hat man die Dinger echt gebrickt. Ja. Und, aber ich bin jetzt ein bisschen faul, ich will die nicht immer da wieder raus entschlüsseln, ja, sozusagen, und gebe deswegen hier den neuen auch an. Ja. Also normalerweise geht das alles immer mit zufällig generierten Access-Codes. Also zum Hintergrund, die Slots da drauf, ja, die sind entweder leer oder wenn sie schon beschlüsselt sind, dann sind sie geschützt mit einem Access-Code oder sollten geschützt sein mit einem Access-Code, dass, wenn man das Ding in ein nicht vertrauenswürdiges Gerät reinsteckt, dass der einem nicht irgendwas anderes drauf beschlüsseln kann. Ja? Genau. So. Also jetzt rufen wir das Ding mal auf. Ja? Jetzt wartet er halt im Prinzip wieder sozusagen, bis ich da den passenden einstecke. Ja? Und hier in dem Fall, weil ich damit vorhin schon rumgespielt habe, sagt er hier Enable Slots, sozusagen, da gibt es schon der erste. Ja? Und deswegen muss ich jetzt sozusagen als Benutzer tatsächlich willentlich sagen, ja, okay, ja, ich will das Ding wirklich löschen. Ja? So, und jetzt löscht er die Slots. Und jetzt muss ich den ersten Teil dieses Enrollment-Passworts eingeben. Ja? Den habe ich in dieser E-Mail bekommen. So, und den zweiten Teil hat mir der freundliche OTP-Admin im Prinzip ausgehändigt. So, und jetzt wird im Prinzip ein neues Shared Secret generiert, verschlüsselt mit dem Public Key aus dem Policy-Eintrag, ja, und der Eintrag ist jetzt initialisiert. Achtung, das Token ist auch initialisiert, aber ich muss es wirklich abziehen, ich vergesse das auch immer wieder, ja, dass das praktisch stromlos gemacht wird, erst dann kann ich es benutzen. Ja. Und deswegen steht es auch da, wenn man es liest. Ich, wie gesagt, ich vergesse das auch oft und wundere mich dann, dass der Test nicht klappt. Ja, sozusagen, genau. So, und jetzt kann das Ding benutzt werden. Und das Benutzen, das simuliere ich jetzt mal mit einem sogenannten LDAP-UMI Extended Operation. Diese LDAP-UMI Extended Operation ist wirklich genau das, wie der Name lautet. Einfach, ich melde mich an und frage dann mal, wer ich dann eigentlich bin. Ja? So, und auch das geht wieder sozusagen gegen besagten LDAP-Server hier. Und hiermit sage ich, also das ist jetzt praktisch ein Standard-Open-LDAP-Tool, wohlgemerkt. Ja? So, und hier sage ich, schicke einen LDAP-Simple-Bind-Request los, und zwar jetzt mit diesem User. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, ob das überhaupt funktionieren kann. So, und geheimer 1234 ist das super sichere Passwort von genau diesem Benutzereintrag. Ja? Und da hänge ich eben sozusagen jetzt hinten das Ding dran. Und jetzt ist es so, ich will noch was kurz zu diesem String hier sagen. Ja? In dieser Policy wird gesagt, die hinteren 8 Ziffern, ja, sind im Prinzip der eigentliche OTP-Wert, also dieses HMAC über den Zähler berechnet und ein Shared Secret. Ja. Und das andere hier, dieser Teil hier, ja, das ist der sogenannte OAuth Identifier. Ja, und dieser OAuth Identifier hat einmal so noch so ein Vendor-Prefix, das sind praktisch diese ersten 4 Zeichen und dann halt praktisch eine Nummer. Ja. Man muss das nicht einprogrammieren, aber wir haben es sozusagen da einprogrammiert, dass wenn zum Beispiel jemand so ein Ding einfach findet, ja, sozusagen, das liegt jetzt rum, ist jemand aus der Tasche gefallen, ja, dass auch ein sozusagen irgendein Benutzer, ja, der im Prinzip nicht diese YubiKey-Tools initialisiert hat oder installiert hat, ja, dass der zum Beispiel auch diese Seriennummer rausfinden kann und deswegen auch den Owner rausfinden kann, ja, sozusagen. Also wenn er das Ding irgendwie physisch im Büro rumliegen findet. Okay, jetzt feuern wir das Ganze mal ab. Jetzt sehen wir hier Invalid Credentials und ich glaube, ich weiß auch warum. So, gucken wir mal, ob da überhaupt User verknüpft sind. Da sind eben noch keine User mit verknüpft. Das heißt, works as designed. So, ich will diesen Benutzer damit verknüpfen. Jetzt So, dieses Token. So, jetzt habe ich praktisch den Link gesetzt von dem Account auf das Token. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. So, und jetzt hat das geklappt, ja, sozusagen, das ist jetzt wirklich der Distinguished Name, der komplette Distinguished Name dieses, genau dieses User-Eintrags, ja, das ist der hier, der Distinguished Name, ja, das hat geklappt und jetzt natürlich die nächste Probe, aha, das klappt nicht mehr, ja, sozusagen, also one time, hoffentlich, ja. Okay, das war's. Okay, es ist jetzt schon 17.56 Uhr, wir haben eine Minute später angefangen.
Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Fragen. Sind Fragen da? Ich reiche das Mikrofon dann hoch. Gut. Moment.
Ja, hallo. Du hast ja vorhin gesagt in der ausführlichen Liste, wo dieses Szenario überall ihre Grenzen hat. Was war denn der originäre Use Case, für den dieses Setup entwickelt wurde? Wenn man das sagen darf.
Admin-Logins.
Also SSH-Logins auf irgendwelchen
Unix-Kisten. Ja, also letzten Endes lief es darauf raus. Also das war im Prinzip so eine Art Testphase, ja, also wo wir eigentlich auch wirklich ausprobiert haben, ja, also wo auch die ganzen beteiligten Admins, die auch teilweise sehr meinungsstark sind, ja, quasi das auch getestet haben, ja, also auch da Load drauf gegeben haben, drauf gedengelt haben und so, ja, und wo sich dann eigentlich herausgestellt hat, dass wir im Prinzip auf einem autorisierenden SSH-Proxy die Zwei-Faktor-Authentisierung machen und dort arbeitet man dann praktisch mit diesem Control-Master-Connection, ja, und kann dort sozusagen durchgehen auf die Zielsysteme. Ja. Und die Zielsysteme, dort wird dann kein Zwei-Faktor gemacht. Ja. Weil es ist irgendwie mit den Tools, das ging nicht. Ja. Also mit diesen ganzen Bulk-Tools, die da verwendet haben, teilweise waren das auch noch so selbstgeschriebene Sachen, wo dann auch in dem Moment keine Ressourcen da waren, die umzuschreiben und anzupassen. Ja. Das ging nicht wirklich. Ja.
Okay, danke.
Und ich meine, der Use Case ist jetzt, also der zweite Use Case ist jetzt eigentlich auch eben das mit den Kurzzeit-Open-SSH-Zertifikaten, ja, das ist so ein bisschen vielversprechender. Also wo man sich im Prinzip mit Zwei-Faktor-Authentisierung im Prinzip so ein Kurzzeit-Zertifikat holt, immer wieder mit neu erzeugten Schlüsselpaaren. Das zeige ich dann nächstes Jahr. Wenn er wollt. Noch eine Frage?
Moment.
Du kannst auch so probieren, ich wiederhole die Frage.
Nee, es geht darum, dass es mit gestreamt wird hier.
Ja, ich hätte es wiederholt.
Ach so.
Von welcher Anzahl YubiKeys sprechen wir eigentlich in dem konkreten Projekt jetzt?
Also das sind nur 350 Personen, die haben so ein paar 500 Accounts oder sowas. Ja? Wie gesagt, das sind halt so Admins und Entwickler, die auf irgendwelche Testmaschinen dürfen und so weiter. Ja. Und das Enrollment ist ziemlich aufwendig, ja? Also darauf zielt wahrscheinlich auch deine Frage ab, ja? Die sind immer so ganz launig unterwegs, ja? Also der Abteilungsleiter, also einer der Abteilungsleiter hat dann irgendwann eine E-Mail rumgeschickt von wegen get a beer and a token, ja? Und hatte da sozusagen so ein YubiKey als Flaschenöffner an einem Rothausbier angesetzt, ja? Und dann leider war ich nicht dabei, also da war ich beruflich gerade woanders, ja? Und aber die haben das dann wenigstens schon mal für über 100 Leute so an einem Abend durchgezogen, ja? Also es war dann halt so ein launiges Event, ja? Also die haben dann 5 von diesen Enrollment Workstations aufgestellt, ja? Und die Leute haben dann auch tatsächlich ein bisschen Schlange stehen müssen. Ja. Manchmal war dann auch diese Passwortgültigkeitsdauer von dem Enrollment-Passwort ein bisschen kurz. Ja. Aber dann haben sie sich halt noch ein Bier geholt. Ja.
Okay, danke.
Und ich meine, der aktuelle Kunde, also es gibt jetzt noch einen weiteren Kunden, der das benutzt, ja, also der das jetzt auch mit diesem freien IAM-System benutzt, ja, der macht das ähnlich, ja, also so. Das ist, wobei die sind kleiner, die sind nur 150 Leute oder so, ja.
Ja, dann danke ich unserem Referenten für einen spannenden Vortrag und bin gespannt auf das nächste Jahr. Vor allen Dingen interessiert mich, ob er sein Versprechen hält. Ich wäre dabei.
Es ist schon fertig.
Ja, dann sehen wir mal sehen. Ne? Alles klar.